auswärts gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Anke Arndt. Guten Abend. Die Union baut ihren Vorsprung vor der AfD weiter aus. Laut dem ARD-Deutschland-Trend kommen CDU und CSU zusammen auf 29%, ein Plus von 2 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Umfrage Anfang Mai. Die AfD bleibt unverändert bei 23%. Die SPD verliert auf 15%, die Grünen legen zu auf 12%. Die Linke verliert leicht und steht bei 9%. FDP und BSW liegen weiter unter der 5%-Marke. Afghanische Ortskräfte können bei kein Einreisevisum für Deutschland einklagen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg klargestellt. Die Bundesregierung dürfe nach ihrem Ermessen in jedem Einzelfall entscheiden. Das Gericht lehnte damit die Klage eines Afghanen ab, der angab, unter den Taliban gefährdet zu sein. Die vorige geschäftsführende Bundesregierung aus SPD und Grünen hatte zuletzt mehrere Aufnahmeflüge für Afghanen organisiert. Das hatte die Union kritisiert. Das Bundeskabinett hat weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Dabei geht es um Entscheidungen, welche Staaten künftig als sichere Herkunftsländer gelten sollen. Aus dem Hauptstadtstudio Bianca Schwarz.
Demnach sollen sichere Herkunftsländer künftig ohne das Mitspracherecht von Bundestag und Bundesrat festgelegt werden. Ob ein Land als sicher gilt und deswegen in Deutschland schnellere Asylverfahren und leichtere Abschiebungen möglich sind, würde dann allein vom Kanzler und seinen Ministern beschlossen. In der Vergangenheit war die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsländer immer wieder im Bundesrat, also der Versammlung der Bundesländer, abgelehnt worden.
Der Berliner Senat muss der AfD die Vornamen deutscher Tatverdächtiger bei Messerstraftaten nennen. Das hat das Landesverfassungsgericht entschieden und damit einem AfD-Abgeordneten Recht gegeben. Die Innenverwaltung wollte die 20 häufigsten Vornamen bei Messertatverdächtigen nicht herausgeben, weil sie befürchtete, einzelne Personen könnten konkret identifiziert werden. Das aber befand das Gericht bei fast 1200 Tatverdächtigen nicht plausibel. Fahrgäste im Fernverkehr müssen sich in Berlin in den kommenden 4 Wochen auf Einschränkungen einstellen. Von Freitag an bis zum 4. Juli halten Fernzüge nicht am Bahnhof Zoologischer Garten und am Ostbahnhof. Das hat die Bahn mitgeteilt. Grund sind Sanierungsarbeiten an Oberleitungen, Schienen und Brücken. Dafür müsse ein Gleis auf der Strecke der Stadtbahn gesperrt werden. Die Fernzüge werden innerhalb Berlins deshalb durch den Nord-Süd-Tunnel umgeleitet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Abends und nachts letzte Schauer oder Gewitter, örtlich auch mit Starkregen, Tiefstwerte 16 bis 13 Grad. Aktuell in Berlin-Dahlem 23 Grad, in Grünow in der Uckermark 18, in Forst in der Lausitz 27. Morgen teils aufgelockert, teils wolkig, sowie erneut Schauer und Gewitter 21 bis 24 Grad. Die Zeit 19.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Die Wirtschaft muss wachsen, das ist ein Mantra der Bundesregierung. Und der erste große Punkt im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Finanzminister Lars Klingbeil hat dafür seinen Gesetzentwurf vorgelegt, Steuererleichterungen für investierende Unternehmen. Heute hat die Bundesregierung den Entwurf auf den Weg gebracht, jetzt sind Bundestag und Bundesrat gefragt. Denn wenn es nach Lars Klingbeil geht, soll dieses Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Aus dem Hauptstadtstudio Lissi Kaufmann.
Die Rede ist in diesen Tagen viel von einem Signal. Einem Signal für die Wirtschaft. Es kommt von Finanzminister Lars Klingbeil.
Das klare Signal des heutigen Tages ist, dass wir mit dem Wachstumsbooster jetzt die Wirtschaft ankurbeln.
Mit dem Wachstumsbooster. Noch so ein Schlagwort dieser Tage. Dahinter verbergen sich geplante Steuererleichterungen für die Wirtschaft. Unternehmen, die ab dem 1. Juli neue Maschinen oder Technologien anschaffen, sollen die schneller abschreiben können. Das spart Steuern und soll dazu führen, dass Firmen wieder mehr Geld investieren. Auch Investitionen in neue E-Autos sollen Firmen künftig besser von der Steuer absetzen können. Mehr Unterstützung soll es auch für Investitionen in die Forschung geben. Und ab 2028 soll die Körperschaftssteuer sinken. Der Gesetzentwurf, den die Regierung heute auf den Weg gebracht hat, kommt von Finanzminister Lars Klingbeil. Seine CDU-Kollegin, Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, ist zufrieden.
Nach wenigen Monaten kommen wir von der Ankündigung in die Umsetzung. Das ist ein Aufbruchssignal an Unternehmen und an Investoren. zurückzukehren an den Standort Deutschland.
Signale, Zeichen, Botschaften. Hat die Wirtschaft darauf gewartet? Ja, meint der Chef des Bundesverbands der deutschen Industrie, BDI, Peter Leibinger, im Interview mit der ARD.
Im Grunde sendet die Regierung die Botschaft, wir haben verstanden. Und das ist jetzt auch das Entscheidende. Die Wirkung, die schnelle Wirkung kommt über den Stimmungsumschwung. Und der ist über solche Botschaften zu erreichen.
Allerdings profitieren längst nicht alle davon, sagt Christoph Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer des Verbands Der Mittelstand.
Denn Unternehmen, denen jetzt schon das Wasser bis zum Hals steht, haben nichts von steuerlichen Erleichterungen für Investitionen. Sie können nicht investieren, weil ihnen das Geld fehlt. Sie brauchen andere Entlastungen, schnell und sofort. Beispielsweise ganz schnell und einfach zu machen, die Abschaffung des Solidaritätszuschlages, eine lange Forderung des deutschen Mittelstandes.
Kritik kommt auch von Ländern und Kommunen. Auch bei ihnen sollen nämlich Steuereinnahmen wegbrechen. Alleine bei den Kommunen wären es in den nächsten 4 Jahren mehr als 10 Milliarden Euro. Thüringens Ministerpräsident Mario Vogt von der CDU kritisiert, wer bestellt, bezahlt. Auch die Grünen verweisen auf die klammen Kassen der Kommunen. Sebastian Schäfer, der haushaltspolitische Sprecher der Grünen, sagt,
die kommunale Finanzlage im Moment ist wirklich schlecht und droht auch weiter abzurutschen. Insofern müssen alle Steuergesetze so umgesetzt werden, dass die kommunale Finanzlage nicht weiter verschlechtert wird.
Droht das Gesetz am Widerstand von Ländern und Kommunen zu scheitern? Finanzminister Lars Klingbeil gibt sich gelassen.
Uns alle eint auch das Interesse, dass wir sehr schnell jetzt wirtschaftliches Wachstum haben wollen. Das ist für die Kommunen übrigens einer der wesentlichen Punkte, dass die Gewerbesteuereinnahmen steigen. Und das ist eine ganz wesentliche Finanzierungsquelle.
Auf die Länder ist Klingbeil angewiesen. Das Gesetz braucht die Zustimmung vom Bundesrat. Wenn es nach Klingbeil geht, am besten noch vor der Sommerpause. Er versucht es mit Demut und Optimismus.
Ich habe gelernt als Minister, dass man nicht in die Hoheitsrechte des Parlaments zu stark eingreifen sollte. Deswegen, ich werde das konstruktiv begleiten, auch in den Gesprächen mit den Ländern. Und ich bin guter Dinge, dass wir das vorm Sommer noch verabschieden können.
Bundesfinanzminister Klingbeil. Lisi Kaufmann berichtete aus dem Hauptstadtstudio über Signale der Bundesregierung an die Wirtschaft. 4 Wochen ist diese schwarz-rote Koalition im Amt. Einzelne Regierungsmitglieder können da schon bei den Wählern punkten. Das zeigt der ARD-Deutschland-Trend, der auch die berühmte Sonntagsfrage stellte. Die Zahlen hat Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Nach 4 Wochen bekommt vor allem die Union gute Werte. Zum einen 2 Punkte in der Sonntagsfrage. Also 29% würden jetzt CDU, CSU wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Und dann sind es Friedrich Merz und Alexander Dobrindt, der Bundeskanzler CDU und der Innenminister CSU, denen die Deutschen Pluspunkte geben. Bei Merz sind es 14 Punkte mehr und bei Dobrindt 13. Offenbar überzeugt ihr Auftreten in den ersten Wochen. Und trotzdem bekommen Boris Pistorius und Lars Klingbeil bessere Werte. Was die gesamte Bundesregierung angeht, da sind 40% zufrieden mit der Arbeit. Da besteht also noch Aufholbedarf. Mehr als die Hälfte glaubt, dass die Bundesregierung die deutsche Wirtschaft stärken kann. Das war ja ein Wahlversprechen. Und beim anderen Wahlversprechen überwiegt Skepsis. Das ist die Asylpolitik, also irreguläre Einwanderung. Da sind viele nicht überzeugt, dass die Bundesregierung das in den Griff bekommt.
Sabine Henkel. Drogenbeauftragter dieser Bundesregierung ist der Virologe Hendrik Streeck, der während der Corona-Pandemie bekannt wurde. Jetzt ist er auch Bundestagsabgeordneter der CDU. Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik erläutert seine Pläne, die er heute vorgestellt hat.
Wie man einen fernsehtauglichen Auftritt hinlegt, muss Hendrik Streeck niemand erzählen. Der Mann ist Talkshow gestellt. Das hilft auch in den eher halligen Hallen der Außenstelle des Bundesgesundheitsministeriums. Dort nämlich ist der Hauptsitz des Drogenbeauftragten.
Mein Name ist Hendrik Streeck.
Stellt sich Hendrik Streeck also vor, nicht ohne zuvor der Bundesgesundheitsministerin Nina Warken von der CDU gedankt zu haben, dafür, dass sie ihm dieses Amt angetragen hat. Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen sollten, gibt er schnell noch einen kurzen Abriss seines Lebenslaufs.
Ich bin Arzt und Wissenschaftler. Ich habe 9 Jahre in den USA gelebt, an Harvard und Johns Hopkins gelehrt und geforscht und leite seit 2019 das Virologische Institut an der Universität Bonn.
Und nun ist er also der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen. Ein Amt mit eher wenig Gestaltungsspielraum, wie er unumwunden zugibt.
Ich mache keine Gesetze.
Die macht Nina Warken, mit der er sich aber eng abstimmen will. zum Beispiel bei einem seiner geplanten Schwerpunkte, der grassierenden Mediensucht von Kindern und Jugendlichen. Laut Streeck ein explosives Themenfeld mit etwa 1,3 Millionen potenziell Gefährdeten.
Wir wissen alle, welche tiefen Spuren zum Teil psychisch in der Corona-Pandemie entstanden sind. Und da müssen wir jetzt ins Hinschauen kommen. Ein Ort, in dem wir das sträflich vernachlässigt haben in den letzten Jahren, ist der digitale Raum. Hier brauchen wir mehr Jugendschutz, Prävention, Beratungs- und Hilfsangebote, ein stabiles Sicherungsnetz für die Psyche unserer Kinder.
Es ist das einzige Mal, dass Streeck sich dazu hinreißen lässt, auf seine Virologen-Corona-Vergangenheit explizit hinzuweisen. Ansonsten will er aufgrund seiner Erfahrungen in den USA dagegen wirken, dass die Opioid-Krise mit Schmerzmitteln wie Fentanyl nicht auch in Deutschland ihre Verheerungen anrichtet. Und er will die Folgen der Teillegalisierung von Cannabis bis zum Herbst evaluieren lassen. Und zwar wissenschaftlich. Denn das war Streeck bei seiner Vorstellung ebenfalls wichtig.
Es geht mir um evidenzbasierte Politik, also mehr Wissenschaftlichkeit in das Thema reinbringen, vielleicht auch ein wenig die Emotionalität dahingehend reduzieren.
Beim Thema Cannabis mit dem hohen Erregungspotenzial dürfte das schwierig werden, aber Streeck muss und darf ja keine Gesetze machen. Als Beauftragter ist er eher Serviceberater und Aufklärer. Und außerdem, ihm gehe es bei der Bewältigung seiner Aufgaben allein um die Sache.
Ich werde auch nicht der Drogenbeauftragte sein, der mit erhobenen Zeigefinger durch das Land zieht.
Daher hält er sich auch bedeckt, was höhere Preise, also Steuern, für legale Drogen wie Tabak und Alkohol betrifft. Obwohl Streeck als Arzt und Wissenschaftler natürlich weiß, beim größten Drogenproblem in Deutschland liegen Alkohol und Tabak weit vorn.
Barbara Kostolnik über die Pläne des Drogenbeauftragten der Bundesregierung Hendrik Streeck. Zur Außenpolitik. Ein Ende des Krieges in der Ukraine ist nicht in Sicht. Die mehr als 4 Millionen ukrainische Flüchtlinge werden in absehbarer Zeit nicht zurückgehen. Deshalb hat die EU-Kommission ihren temporären Schutzstatus um ein weiteres Jahr verlängert. Bis März 2027 meldet Brüssel-Korrespondent Matthias Reiche.
Da wegen der anhaltenden Angriffe Russlands die Voraussetzungen für eine Rückkehr der Flüchtlinge noch nicht gegeben sind, wird ihr vorübergehender Schutz bis März 2027 verlängert. Gleichzeitig bereitet sich die EU auf ein Ende der Kampfhandlungen vor. So sollen die Mitgliedstaaten in enger Abstimmung mit den ukrainischen Behörden freiwillige Rückkehrprogramme auflegen. Diese könnten beispielsweise Übergangsfristen vorsehen, in denen die Rückkehrer noch rechtmäßig in einem EU-Mitgliedstaat wohnen und Leistungen beziehen können. Außerdem will die EU-Kommission Beratungszentren finanzieren, wo sich Vertriebene über ihre Möglichkeiten informieren können und Hilfe bei der Arbeitssuche im Gastland oder in der Ukraine erhalten. Parallel dazu werden die EU-Staaten aufgefordert, gut integrierten ukrainischen Flüchtlingen, die ihren Lebensunterhalt sichern können, eine Möglichkeit zu geben, in einen langfristigen Aufenthaltsstatus zu wechseln. Das könnte auch eine Perspektive sein für die rund 700.000 Ukrainer, die aus den von Russland besetzten Gebieten in die EU geflohen sind.
Matthias Reiche aus Brüssel. Gleich habe ich ausführliche Informationen aus Berlin und Brandenburg für Sie, aber zuvor übergebe ich an Jens Christian Gussmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Zwischen der deutschen Fußballnationalmannschaft und dem Nations League Endspiel liegt nur noch ein Hindernis: Portugal. Heute Abend um 21 Uhr treffen beide Teams im ersten Halbfinale aufeinander. Aus dem Spielort München, RBB 24, Inforadio-Reporterin Stefanie Batschek.
Bundestrainer Julian Nagelsmann pfeift auf Statistiken.
Dass wir jetzt als Deutschland häufiger gegen Portugal gewonnen haben als andersrum, bringt mir nichts und den Spielern auch nicht. Am Ende ist für uns entscheidend, dass wir besser sind oder ein Tor mehr schießen als die Portugiesen, unabhängig davon, wie alle anderen Spiele zuvor ausgegangen sind.
Seit dem Jahr 2000 hat Deutschland gegen Portugal nicht mehr verloren. Das soll so bleiben, auch im Nations League Halbfinale in der ausverkauften Münchener Allianz Arena. Für den deutschen Kapitän und Bayern-Star Joshua Kimmich ist das Duell gegen Cristiano Ronaldo und Co. ein Heimspiel. Obendrauf sein 100. Einsatz im Dress der DFB. Kimmich ist wie sein Kumpel Leon Goretzka im Mittelfeld heute Abend gesetzt. Im Tor gibt Marc-André Ter Stegen vom FC Barcelona sein Comeback bei der Mini-Heim-EM. Im Sturm könnte Stuttgarts 16-Tore-Mann Nick Woltemade debütieren. Etwas rotieren wird der Bundestrainer müssen, weil er auf gleich 10 Profis verzichten muss. Viele Zahlen, von denen Nagelsmann am Ende nur eine wichtig sein dürfte. Die 3.
Da freuen wir uns drauf zu Hause mit unseren Fans.
Punkte gegen Portugal.
Anstoß ist um 21 Uhr. Die komplette Partie hören Sie live hier bei uns bei RBB 24 Inforadio. Unterwegs, da empfehle ich dann die Sportschau-App. Die deutschen Frauen müssen bei der EM im kommenden Monat auf eine ihrer Besten verzichten. Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf ist nicht rechtzeitig fit geworden und wird es nach ihrem Kreuzbandriss nicht in den EM-Kader schaffen. Die Details von Moritz Kühn.
Oberdorf hatte sich vor rund 10 Monaten einen Kreuzbandriss zugezogen und seitdem nur beim DFB-Team mittrainiert, aber noch keine Spielpraxis gesammelt. Sie sei auf einem guten Weg, aber die Europameisterschaft komme für die Spielerin des FC Bayern zu früh, wird Bundestrainer Christian Wück in einer DFB-Mitteilung zitiert. Er wolle ihr Zeit geben, um sich vollumfänglich aufs Comeback vorzubereiten, so Wück weiter. Damit verpasst Oberdorf nach den Olympischen Sommerspielen im vergangenen Jahr auch die anstehende Europameisterschaft in der Schweiz. Bislang stand die 23-jährige Mittelfeldspielerin 51 Mal für die DFB-Frauen auf dem Platz.
Zweitligist Hertha BSC hat die Lizenz für die kommende Saison im zweiten Anlauf bekommen. Das teilte der Verein heute Vormittag mit. Hertha steckt nach wie vor in einer schwierigen finanziellen Situation. Darum war es wichtig, eine im November auslaufende Anleihe über 40 Millionen Euro zu verlängern. Das ist geglückt. Zum Tennis. Da hatten die Franzosen bei den French Open in Paris heute großen Grund zur Freude, denn eine der ihren steht im Halbfinale. Die Details von Steffen Gahr.
Eine Brandung in der Bretagne ist nichts gegen das, was Paris erlebt hat. Eine bretonische Brandung ist nur ein gehauchtes Bonjour gegen das, was Roland Garros an diesem Junitag erlebt hat. Louise Boisson siegt. Die Frau mit einer Wildcard. Die Frau, die nur mitspielen darf, weil sie einen Startplatz geschenkt bekommen hat. Die Frau, die nur die Nummer 361 der Welt ist. Diese Frau steht im Halbfinale. Sensation vor 15.000, die sie unterstützt, die sie zum Sieg getragen haben. Einfach unglaublich.
Louise Boisson!
C'était incroyable. Vraiment, merci à vous de jouer avec tout ce monde, de se sentir soutenu comme ça, vraiment, c'est incroyable et c'est indescriptible.
Preisgeld hatte Boisson bislang in ihrer Karriere kaum verdient. Statt Glamour Rückschläge für die 22-Jährige. Vergangenes Jahr Kreuzbandriss, Absturz in der Weltrangliste. Vor ein paar Monaten beschwerte sich eine Gegnerin bei der Schiedsrichterin über sie. Boisson müffelt, so der Vorwurf. Boisson hat es erst später erfahren und mit einem Witz reagiert. Sie postete einer Deo-Firma, dass sie wohl zusammenarbeiten müssten.
Yeah, no, it was not difficult to deal with. It was okay, it was nothing for me. She maybe did a mistake.
Das war nicht schwer, damit umzugehen. Das war voll okay für mich. Sie hat einen Fehler gemacht. Ich habe dann einen Spaß draus gemacht. Ich bin wirklich fein damit. Ich nehme das ganz cool.
With the coolest.
Boisson cool. Oder, wie die sprachverliebten Franzosen schreiben, Le Grand Cru de Louis Boisson. Boisson heißt auf Deutsch Getränk und Grand Cru heißt Wein von höchster Qualität. Die Sensation Boisson geht ins Halbfinale.
Louise Boisson qualifié pour les demi-finales.
Ja, herzlichen Glückwunsch an die Franzosen. Erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt eine der ihren wieder im Halbfinale der Frauen. Der Sport mit Jens-Christian Gossmann.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Manchmal decken sich subjektive Erfahrungen so gar nicht mit Zahlen von Studien. Bei Berlins Schulen zum Beispiel. Der Alltag, häufig fallen Unterrichtsstunden aus, oft gibt es keine Vertretungslehrkräfte. Die Zahlen der Forscher dagegen, Berlins Lehrkräfte leisten pro Jahr 2 Millionen Überstunden. Unbezahlte Überstunden. Das ergab eine Studie der Gewerkschaft GEW und der Universität Göttingen. Die Ergebnisse wurden heute vorgestellt. Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann ist Ihnen in der Praxis auf der Spur.
Nicole Schreiber ist Lehrerin an der Karl-Sonnenschein-Grundschule in Mariendorf. Sie unterrichtet vor allem Naturwissenschaften und Deutsch. Ihr Tag startet morgens vor 8 Uhr, sagt sie.
Normalerweise sind es Unterricht etwa 5 Stunden. Dann kommen noch die Extras dazu, ne? Konferenzen, Vorbereitungen, Korrigieren etc. Also ich komme etwa auf 9 Stunden am Tag.
Auch an den Wochenenden korrigiere sie Klassenarbeiten, sagt Nicole Schreiber. Sie steht damit nicht allein da. Laut einer Arbeitszeitstudie der Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit der GEW Berlin leisten fast 2/3 der Lehrkräfte unbezahlte Mehrarbeit. 30% der Vollzeitkräfte arbeiten regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche. Auch dass Pädagogen längere Ferien haben, ist laut den Studienautoren in die Berechnungen eingeflossen. Nur auf ihre Schulwochen bezogen kämen sie anhand der Daten insgesamt im Schnitt auf eine 49-Stunden-Arbeitswoche. Ein weiteres Ergebnis der Studie, gerade Teilzeitlehrkräfte sind über ihre vereinbarte Stundenzahl hinaus mit der Schule beschäftigt. Dabei gingen viele Lehrkräfte in Teilzeit, um die Aufgabenflut zu bewältigen, so die GEW. Auch die Grundschullehrerin Nicole Schreiber arbeitet Teilzeit, 75%. Der Grund:
Ich konnte nicht mehr. Ich bin ausgebrannt gewesen und musste, weil es keine anderen Regulationsmöglichkeiten gibt, mit einer Stundenreduzierung reagieren.
Dennoch komme sie auch jetzt in Spitzenzeiten, wenn sie etwa Zeugnisse schreiben müsse, auf eine 58-Stunden-Woche. Als Konsequenz aus den Ergebnissen der Arbeitszeitstudie fordert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft unter anderem mehr Lehrkräfte und andere Beschäftigte, um die Pädagogen zu entlasten. Die GEW-Vorsitzende Martina Rigulin sieht Berlins Bildungssenatorin in der Pflicht.
Es ist unser Appell an Frau Günther Wünsch, endlich ins Gespräch zu kommen und wirklich die Entlastung einzuläuten.
Der Senat müsse die Arbeitszeit der Lehrkräfte erfassen, sagt Rigulin, und mit den Personalräten verbindlich regeln, wie Mehrarbeit abgebaut werden kann. Die Bildungsverwaltung signalisiert, für das Thema Arbeitszeiterfassung offen zu sein. Einen ersten Austausch darüber habe es mit der GEW schon gegeben.
Kirsten Buchmann aus Berlin. Auch in Brandenburg hat sich die Landesregierung viel vorgenommen für die Schulen. Das ist auch nötig, denn vielen Bildungseinrichtungen fehlt Geld. Aber statt mehr bekommen sie weniger. Besonders die Förderung benachteiligter Schüler wird gekürzt, berichtet rbb24-Reporterin Annette Kufner.
Damaris Kim macht sich Sorgen. Ihr Sohn ist Schüler an der Grundschule Golzen und weil er ohne rechte Hand geboren wurde, ist er auf Hilfe angewiesen.
Wenn die Lehrer einfach keine Zeit mehr haben, sich um das einzelne Kind zu kümmern, muss er sehen, wie er klarkommt. Und er ist erst 6, er ist erste Klasse. Und da mache ich mir dann schon ein bisschen Gedanken, wie das funktionieren soll.
An der Grundschule Golzen lernen 250 Kinder. 40 von ihnen haben einen gesetzlichen Förderanspruch. Dennoch kann die Schule künftig pro Woche nur noch 15 Förderstunden anbieten. Damaris Kim fühlt sich betrogen von der Landesregierung.
Die Kinder haben ja ein Recht auf Förderung, das ist gesetzlich verankert. Und wenn man den Lehrern aber dann jede Möglichkeit nimmt, dieses Gesetz umzusetzen, hat man indirekt dem Kind das Recht auf Förderung wieder genommen.
Der Grund für die Streichung: In Zukunft sollen Förderstunden nicht mehr nach der Zahl förderbedürftiger Kinder, sondern pauschal nach Größe der Schule vergeben werden, erklärt Gewerkschafter und Förderschullehrer Manuel Pape.
Bisher hatte jedes Kind, das einen sonderpädagogischen Förderbedarf hat, einen Anspruch auf eine bestimmte Anzahl an Förderstunden in der Woche. Und das ergab sich für eine Schule: Wenn ich so und so viele Kinder mit Förderbedarf habe, habe ich so und so viele Stunden. Dieser Faktor wurde jetzt weggenommen und wurde auf eine Schule umgelegt. Das heißt, wir haben jetzt nur noch einen Pauschalbetrag. So und so viele Kinder hast du in einer Schule. Das heißt, es ergeben sich so und so viele Förderstunden.
Für Schulen mit vielen förderbedürftigen Kindern ein Riesenproblem, sagt Pape.
Bei uns ist es hochdramatisch. Also uns fehlen dann jetzt über Nacht 50 Stunden.
Die Kürzungen bei den Förderstunden treffen die Schulen zusätzlich. Wegen des knappen Budgets will die Landesregierung trotz wachsender Schülerzahlen auch an Lehrerstellen streichen. Außerdem sollen alle Lehrer mehr arbeiten. Vom Bildungsminister nur ein schriftliches Statement dazu. Die Maßnahme sei zeitlich begrenzt. Ziel sei es, Personalkapazitäten zu gewinnen, vor allem für Schulen mit hohem Lehrkräftebedarf. Die Haushaltsverhandlungen seien außerdem noch nicht abgeschlossen. Ob die Landtagsmehrheit aus SPD und BSW noch umlenkt, ist unklar. Im Landtag angekommen sind die Sorgen der Menschen jedenfalls, sagt Falk Peschel, der bildungspolitische Sprecher des BSW.
Ich habe jetzt heute Morgen zuletzt mit einer Schulleiterin zu diesem Thema telefoniert. Da ist mir das auch noch mal in dieser Deutlichkeit nahegebracht worden, wie die Situation an den Schulen sich aktuell darstellt.
Für Damaris Kim steht fest, wenn die Kürzungen an der Grundschule ihres Sohnes bleiben, können die Lehrkräfte den förderbedürftigen Kindern nicht mehr gerecht werden.
Dann sollte man doch einfach sagen, wir löschen das Gesetz, in dem steht, dass die Kinder ein Recht auf Förderung haben. Das wäre ehrlich, aber von hinten rum zu sagen, wir streichen alle Stunden, empfinde ich als unehrlich und als Betrug.
Damaris Kim, eine besorgte Mutter in Brandenburg, Annette Kufner, berichtete. Vorhang auf für den neuen Innenminister. Im Ausschuss für Inneres und Kommunales des Brandenburger Landtags hat sich René Wilke vorgestellt. Der parteilose ehemalige Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder ist Nachfolger der zurückgetretenen Ministerin Katrin Lange, SPD. RBB24-Reporterin Amelie Ernst schildert, wie sich Wilke präsentiert hat.
Pragmatisch, sachlich und gut vorbereitet. Diesen Eindruck macht René Wilke bei seinem ersten Auftritt als Minister im Innenausschuss. Keiner Frage weicht er aus, keine Antwort bleibt er schuldig. Auch wenn manche eine nicht jedem gefällt, über mangelnde Klarheit dürfte sich kaum jemand beschweren. Beispielsweise beim Thema Migration. Die AfD dringt erneut auf mehr und schnellere Zurückweisungen und Abschiebungen. Trotz der gesunkenen Asylbewerberzahlen und einer Erstaufnahmestelle, die derzeit nur noch zu rund einem Drittel belegt ist. Dazu sagt der neue Innenminister:
Also ich würde mich als Mensch nicht anständig damit fühlen, zu sagen, mir ist Leid und Elend in dieser Welt egal, mir ist Krieg egal und Verfolgung egal. Diese Menschen haben halt Pech gehabt, weil sie am falschen Ort geboren wurden. Und deswegen kümmert uns das nicht und die sollen mal irgendwie irgendwo bleiben, aber mit uns nichts zu tun haben. Zugleich braucht es eben ein System, das dafür sorgt, dass Überforderung verhindert wird, dass auch Missbrauch verhindert wird, dass Ausnutzen von Hilfsbereitschaft verhindert wird.
Wer sich integriert und eine Bleibeperspektive hat, der soll auch bleiben dürfen und unterstützt werden. Aber wer sich strafbar macht und kein Recht auf Aufenthalt hat, der muss auch zurückgeschickt werden. Das sei keine politische Haltung, sondern vor allem Gesetzeslage, so Wilke. Auch die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts zu Zurückweisungen an der Grenze habe er sich angeschaut. Für Wilke mehr als nur Einzelfallentscheidungen, sondern ein klares Signal gegen die Linie der Bundesregierung. Doch alles Weitere müssten die Gerichte klären. Sollte es bei Zurückweisungen bleiben, dann brauche es das sogenannte Dublin-Zentrum in Eisenhüttenstadt, aber wohl nicht mehr.
Sollten weiterhin Zurückweisungen an der Grenze möglich sein und durchgeführt werden, dann sollten, so wie die Zahlen bis dato sich auch im Dublin-Zentrum entwickelt haben, die Zugänge dort auf einem sehr geringen Niveau sein. Und dann darf man, glaube ich, da ein Fragezeichen dran machen, nicht in die Bearbeitung, aber in die Frage, ob man dafür diese Art von Struktur braucht oder das anders kostengünstiger gestalten kann.
Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt für den Minister wie für den Innenausschuss auf der Zukunft des Verfassungsschutzes. In jedem Fall müssten das entsprechende Gesetz und die Strukturen optimiert werden, so Wilke. Egal, ob der Verfassungsschutz weiter eine Abteilung im Innenministerium bleibe oder zu einem eigenen Landesamt werde. Es brauche Kontrollen und gleichzeitig die Unabhängigkeit vom jeweiligen Minister oder der Ministerin.
Dass zugleich aber es auch nicht sein kann, dass eine solch gewichtige Struktur mit den Möglichkeiten, die sie hat, irgendwie außerhalb eines Systems von Checks and Balance läuft. Und ich weiß gar nicht, ob wir wirklich wollen sollten, dass irgendetwas in dieser Welt so machtvoll ist, dass es außerhalb von irgendwelchen Kontrollen und Abhängigkeiten sich befindet. Ich glaube, Abhängigkeiten tun uns allen gut.
Die AfD hatte zuvor erneut die vermeintlich mangelnde Unabhängigkeit des Verfassungsschutzes ins Spiel gebracht. Auf die Frage, wann denn der neue Verfassungsschutzchef oder die neue Verfassungsschutzchefin vorgestellt wird, antwortet Wilke ebenfalls klar, wenn auch nicht für alle befriedigend, bald.
Aus Potsdam, Amelie Ernst. Der Zug endet hier. U-Bahnen der Berliner Linie 3 verkehren vorerst nicht zwischen den Stationen Wittenbergplatz und Spichernstraße. Im Tunnel fiel am Freitag Putz von der Decke, ausgelöst durch Bauarbeiten oben auf der Straße. Den Stand der Schadenseinschätzung schildert RBB24-Reporterin Annette Mirsch.
Die Spichernstraße, ca. 200 Meter vom U-Bahnhof entfernt. Unten verläuft der U-Bahn-Tunnel, oben ist eine Fahrspur abgesperrt. Baufahrzeuge, Handwerker, drei Männer mit gelben Warnwesten und roten Ohrenschützern schauen ihrem Kollegen im Abbruchbagger zu. Der meißelt einen ca. 2 Meter breiten Streifen Asphalt zwischen Bürgersteig und Mittelstreifen auf. Für die Untersuchung des Schadens wird jetzt die Tunneldecke freigelegt. Zwischen den U-Bahnhöfen Spichernstraße und Wittenbergplatz fahren jetzt Busse. Allerdings die Haltestelle für die Ersatzbusse Richtung Wittenbergplatz zu finden, ist bei 4 Ausgängen auf der großen Kreuzung an der Bundesallee nicht einfach. Regelrecht enttäuscht ist BVG-Fahrgast Thomas Christel. Er kommt täglich vom Wittenbergplatz in die Spichernstraße zum Arbeiten. Er findet schade,
dass der Schienenersatzverkehr überhaupt nicht in dieses Fahrinfo der BVG angearbeitet ist. Selbst wenn man das jetzt auf Direktverbindung schaltet, werden die Busse nicht angezeigt, da werden nur Nachtbusse angezeigt. Am Wittenbergplatz gibt es ein Display, wo noch nach wie vor Verbindungen Richtung Krumme Lanke angezeigt werden. Es gibt am Wittenbergplatz keine Ausschilderung, wie man den Ersatzverkehr findet. Es gibt dort an der Ersatzhaltestelle keinen Hinweis, dass es der U3-Bus ist. Es gibt keine Abfahrtszeiten, es gibt keine Taktung. das ist nicht sehr nutzerfreundlich.
Die BVG wiederum teilt schriftlich mit, dass die U3 schnellstmöglich wieder fahren soll. Es laufe nun die genaue Analyse zum Schadensumfang. Das Unternehmen hofft, dass der nach Pfingsten feststeht. Dann könne man auch sagen, wann ungefähr die U-Bahn wieder fährt.
Annette Mirsch berichtete. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Nachzuhören wie immer in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Die nördliche A10 ist in Richtung Dreieck Havelland zwischen den Dreiecken Barnim und Pankow nach einem Unfall gesperrt. Es staut sich. Stadtverkehr Berlin, die A114 ist nach einem Unfall zwischen Bucher und Schönerlinderstraße stadtauswärts ebenfalls gesperrt. Auf dem Stadtring stockt es immer mal wieder ab Schmargendorf in Richtung Wedding, ebenso auf der A115 stadteinwärts in Höhe der Stadtgrenze. Am besten Sie planen ein paar Minuten mehr ein. Von 21 Uhr bis morgen früh 5 Uhr wird die A113 wegen Wartungsarbeiten zwischen Spätstraße und Schönefeld-Nord stadtauswärts gesperrt. Niederschöneweide und Oberschöneweide, die Minna-Todenhagen-Brücke ist nach einem Unfall voll gesperrt. Und Marzahn, der Pyramidenring, ist wegen eines neuerlichen Feuerwehreinsatzes zwischen Landsberger Allee und Frank-Zappa-Straße in beiden Richtungen gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.30 Uhr mit Anke Arndt. US-Präsident Trump sieht keine Chancen auf eine baldige Waffenruhe in der Ukraine. Nach einem Telefonat mit Russlands Präsident Putin schrieb Trump, es sei ein gutes Gespräch gewesen, das aber nicht zu einem sofortigen Frieden führen werde. In einer Pressekonferenz lehnte Putin ein direktes Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj ab. Er warf der Ukraine Terrorakte gegen Eisenbahnstrecken vor. Unter diesen Umständen könnten keine Gespräche geführt werden. In Deutschland werden die USA nur von 18% der Wähler als vertrauenswürdiger Partner angesehen. Das geht aus dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend hervor. Ähnlich schlecht wird Israel eingeschätzt. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Das militärische Vorgehen Israels in Gaza geht mehr als 60% der Befragten zu weit. Die Schuld für die Lage der Zivilbevölkerung in Gaza geben inzwischen genauso viele Israel wie der islamistischen Hamas. Dass Bundeskanzler Merz Israels Vorgehen kritisiert hat, stößt auf breite Zustimmung.
In der Sonntagsfrage hat die Union ihren Vorsprung vor der AfD weiter ausgebaut. Laut dem ARD-Deutschland-Trend kommen CDU und CSU zusammen auf 29%, ein Plus von 2 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Umfrage Anfang Mai. Die AfD bleibt unverändert bei gut 23%. Die SPD verliert auf 15%, die Grünen legen auf 12% zu, die Linken verlieren ebenfalls leicht auf 9%. Afghanische Ortskräfte können kein Einreisevisum für Deutschland einklagen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg klargestellt. Die Bundesregierung dürfe nach ihrem Ermessen in jedem Einzelfall entscheiden. Das Gericht lehnte damit eine Klage eines Afghanen ab, der angab, unter den Taliban gefährdet zu sein. Die vorige geschäftsführende Bundesregierung aus SPD und Grünen hatte zuletzt mehrere Aufnahmeflüge für Afghanen organisiert. Das hatte die Union kritisiert. Bulgarien soll ab dem kommenden Jahr den Euro bekommen. Das Land erfülle inzwischen die nötigen Kriterien dafür, heißt es in einem Bericht der EU-Kommission. Aus Brüssel Jakob Mayer.
Ein historischer Augenblick für Bulgarien, so die Kommission. Auf der Grundlage des positiven Berichtes sollen die Mitgliedstaaten im Juli endgültig über Bulgariens Beitritt zum Euroraum entscheiden, der dann Anfang kommenden Jahres wirksam würde. Kommissionschefin Ursula von der Leyen gratulierte auf X und erklärte, Bulgarien sei der Einführung des Euro einen Schritt näher gekommen. Das bedeutet mehr Investitionen und mehr Handel mit den Partnern im Euroraum sowie mehr Stabilität und Wohlstand für die bulgarische Bevölkerung.
Der Berliner Senat hat eine Anfrage der AfD, die Vornamen von Verdächtigen bei Messerstraftaten zu nennen, zu Unrecht abgelehnt. Das hat das Landesverfassungsgericht entschieden und damit einem AfD-Abgeordneten Recht gegeben. Landespolitikreporterin Sabine Müller.
Die Argumentation der Verwaltung, durch die Namensnennung könnten konkrete Einzelpersonen identifiziert werden, fand das Gericht nicht plausibel. Der Beschluss fiel knapp mit 5-4 Stimmen. Der AfD-Abgeordnete Fallender will schon morgen beim Senat erneut die Vornamensnennung einfordern, dann auch gleich für 2024.
Auf einem Firmengelände in Berlin-Marzahn ist wieder ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte eine Lagerhalle. Sie sei etwa 400 Quadratmeter groß. Die Flammen seien aber unter Kontrolle. Erst am Sonntag hatte auf dem gleichen Gelände ein Feuer gewütet, auf rund 3.500 Quadratmetern. Ursache war vermutlich Brandstiftung. Auch ob das zweite Feuer ebenfalls gelegt wurde, ist unklar. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Abends und nachts letzte Schauer oder Gewitter, örtlich mit Starkregen und Sturmböen, Tiefstwerte 16 bis 13 Grad. Aktuell in Berlin-Pankow 22 Grad, in Rüdersdorf 19, in Forst 27. Morgen teils aufgelockert, teils wolkig, erneut Schauer und Gewitter 21 bis 24 Grad. Die Zeit 19.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio Podcast.
Diese Tat passiert in der Nacht zum 1. März 2024 und in dieser Nacht gegen 3 Uhr morgens bricht Florian G., ein Bundeswehrsoldat, bricht auf aus seiner Kaserne. Im Gepäck hat er seine privaten Waffen, ein halbautomatisches Selbstladegewehr und eine Pistole. Er kauft Weinflaschen und tankt Benzin, daraus baut er dann Molotow-Cocktails. Also er bereitet sich akribisch vor. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern er sagt selber, er hat sich so vorbereitet, wie er sich immer vorbereitet, nämlich auf einen Bundeswehreinsatz. Florian G. tötet den neuen Partner seiner Frau, dessen Mutter. Dann tötet er die beste Freundin seiner Frau und deren dreijährige Tochter.
Das, was der Soldat Florian G. da im März 2024 getan hat, lässt bis heute viele ratlos zurück. Obwohl der Gerichtsprozess Florians Schuld klärt und seine Motive beleuchtet. Weil es nämlich heißt, diese Tat hätte nicht verhindert werden können. Wirklich nicht? Lea Struckmeier hat mit ihrem Kollegen Hendrik Maaßen für Panorama 3 diesen besonderen Gerichtsprozess verfolgt, mit Angehörigen und mit Experten gesprochen und hat dann selbst gemerkt, dass es keine Antwort geben kann, wenn die Frage falsch gestellt ist. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Und in diesem Fall in zwei Folgen. Das ist Teil 1 unserer Doppelfolge. Teil 2 gibt's dann morgen. Ich bin Viktoria Kobmann. Hallo Lea.
Hallo Viktoria. Also der Beginn dieser Recherche war ungefähr jetzt vor einem Jahr.
Ein Bundeswehrsoldat soll in der Nacht im niedersächsischen Landkreis Rothenburg 4 Menschen erschossen haben. Unter den Opfern ist auch ein Kind, wie die Ermittler mitteilten.
Da hat nämlich mein Kollege Hendrik Maaßen in den Medien von dem Mord gelesen.
Die Schüsse fielen in 2 Einfamilienhäusern in verschiedenen Gemeinden. Nach der Tat stellte sich der 32-Jährige.
Als ich das erste Mal gelesen habe, war das für mich auch erstmal nur wie eine normale Nachricht, die man liest. Aber als ich gelesen habe, dass ein Soldat ja nicht, wie man das vielleicht dann in diesem Zusammenhang erst denkt, seine Frau, sondern die Menschen, die ihr ganz nahe standen, ermordet hat, dachte ich schon relativ schnell, das klingt ziemlich perfide erstmal. Und da sind natürlich in mir ganz viele Fragen aufgeploppt eigentlich. Also wieso hat er das getan? Wollte er sich an ihr rächen? Wie ist es dazu gekommen? Wieso macht jemand sowas? Und schon von Anfang an war eben klar, Florian G. hat diese Morde begangen mit seiner eigenen privaten Waffe. Ein halbautomatisches Selbstladegewehr der Firma Heckler & Koch MR308. Das ist ein wirklich ziemlich großes, man kann auch sagen, kriegsähnliches Gewehr. Es ist ein Gewehr, was fast baugleich ist zu Waffen, mit der die Bundeswehr schießt. Und er hat diese Waffe eben ganz legal besessen als Sportschütze, hatte diese Waffe also jederzeit bei sich zu Hause in einem Tresor. Also Florian G., das muss man vielleicht zuerst sagen, er hat nicht seine damalige Frau getötet. Weil wenn man anfängt, von dem Fall zu erzählen, dann ist das immer die erste Vermutung, die aufkommt. Er hat nicht seine Frau getötet, aber er hat 4 der Menschen getötet, die ihr sehr, sehr nah standen. Nämlich hat er ihren neuen Partner getötet, Nils Otto. Dann hat er die Mutter von Nils Otto getötet. Und er hat die beste Freundin seiner Frau getötet, Stefanie K., und deren dreijährige Tochter Ronja.
Also Florian G. tötet nicht seine damalige Frau, was viele vielleicht deshalb annehmen, weil das eine Tat ist, die in Deutschland ganz häufig passiert, dass ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin umbringt. Und doch scheint diese Tat sehr viel mit ihr zu tun zu haben. Was hatten die für eine Beziehung? Wie haben die sich kennengelernt?
Im Grunde genommen beginnt diese Beziehung eigentlich wie ganz viele andere. Florian G. und seine damalige Frau Juliane, die lernen sich 2018 kennen.
Wir haben uns tatsächlich über das Internet kennengelernt, über eine Flirt-App. Und wir haben ganz, ganz lange miteinander geschrieben, einfach nur.
Wir konnten tatsächlich mit Juliane S. auch sprechen. Vor Gericht hatte sie ihre Aussage verweigert, aber mit uns hat sie das allererste Mal dann öffentlich über ihn gesprochen.
Irgendwann haben wir uns dann auch getroffen beim Weichelsee. Und da war er ein absolut herzensguter Mensch. Und dann haben wir uns noch ein paar Mal öfters getroffen.
Also Juliane und Florian, die sind zu diesem Zeitpunkt 2018, als sie sich kennengelernt haben, beide Ende 20. Er ist Soldat, er ist Fallschirmjäger in einer Kaserne in Seedorf. Und sie ist Altenpflegerin und ja, die beiden gehen einfach so ganz normal ihrem Beruf nach.
Am Anfang war wirklich so, man konnte mit ihm reden, man konnte mit ihm Spaß haben.
Und dann geht es bei den beiden relativ schnell, ungefähr ja, so ein halbes Jahr, ein paar mehr Monate später erwarten die beiden schon ihr erstes Kind, heiraten dann daraufhin und kaufen sich auch ein Backsteinhaus bei Brokel in der Nähe von Schesel.
Das ist in Niedersachsen, ne?
Genau, ziemlich kleines Dorf, ziemlich idyllisch, so Ausläufer der Heide. Mhm. Und die Ehe verläuft im Prinzip ziemlich, ja, in Anführungszeichen, normal, könnte man sagen, ohne weitere Vorkommnisse sozusagen. Aber relativ schnell ist Juliane nicht mehr so richtig glücklich eigentlich in der Ehe, weil sie auf einmal feststellt, der Florian, den ich geheiratet habe, ist eigentlich gar nicht dieser gesprächige, offene Typ, wie ich ihn kennengelernt habe, sondern eigentlich ist er
unfassbar in sich gekehrt,
ziemlich emotionslos,
sehr, sehr ruhig, sehr introvertiert, also auch Veranstaltungen im Dorf hat er nie begleitet. Der war immer so für sich, sein Eigenbrötler, immer zu Hause.
Der redet kaum, wir können nicht so richtig Gespräche führen. Irgendwie ist die Beziehung nicht so nah, wie ich mir das gerne wünschen würde. Er redet nicht über Probleme und irgendwie ist er ziemlich verschlossen. Und damit ist sie dann irgendwann nicht mehr so gut klargekommen.
Wie lange sind die zusammen, als Juliane dann merkt, ich habe das Gefühl, ich bin nicht so richtig glücklich in der Beziehung?
Ja, also das Ganze ändert sich dann im Sommer 2023. Also seit dem Kennenlernen sind dann schon so gut 5 Jahre vergangen.
Und ich habe dann Nils irgendwann bei mir auf der Arbeit wieder getroffen. Und das war wieder direkt dieses Gefühl, das ist er.
Wer ist jetzt nochmal Nils?
Nils Otto. Das ist ja ihr Jugendfreund. Mit dem war sie vor Jahren schon mal zusammen. Und das ist jemand, den kannte sie die ganze Zeit irgendwie, aber die hatten lange nicht mehr so richtig Kontakt gehabt.
Bei Nils war wirklich dieses, ich werde gesehen.
Juliane will sich trennen und hat sich dazu entschlossen. Und das, obwohl sie gerade mit dem zweiten Kind schwanger ist. Irgendwann teilt Juliane Florian dann auch mit, dass sie sich nicht einfach nur trennen will, sondern dass sie das wegen eines anderen Mannes machen möchte, wegen Nils. Das wusste er ganz am Anfang noch nicht, denn am Anfang ist er natürlich nicht begeistert darüber, aber im Grunde genommen ändert das erstmal nicht so viel. Mhm. Und tatsächlich überlegte sich Juliane dann zwischendrin, mitten in dieser Zeit, wo eigentlich alles geklärt wird mit Anwälten, auf einmal überlegte sich Juliane dann doch anders, weil sie auf einmal doch Zweifel hat, weil sie sich überlegt, ah, wir haben ein Kind zusammen, das zweite ist unterwegs, lass es uns doch nochmal versuchen. Das freut Florian natürlich und aus dieser Freude, aus der Situation, wo er denkt, wir kriegen das wieder hin, die Ehe läuft wieder, wir trennen uns doch nicht, fährt er dann zu einem Bundeswehrlehrgang und ist dann einige Zeit weg. Währenddessen gibt es kaum Kontakt zu Juliane. Das ist auch was die Ehe durchaus belastet hat, dass Florian für seine Bundeswehrlehrgänge und Übungen immer wieder wochenlang weg ist und auch in der Zeit dann schlecht erreichbar, kaum ansprechbar, sie eben alleine mit dem Kind immer zu Hause ist.
Da war für mich der Entschluss, das passt einfach nicht mehr. Es funktioniert nicht und ich war für mich immer so, ich möchte keine Ehe führen für die Kinder, sondern für mein Empfinden.
Dann kommt er unerwartet früh von diesem Lehrgang zurück. Mhm. Und das ist der 22. Februar und Juliane rechnet eigentlich überhaupt noch nicht mit ihm. Und Florian geht dann also in sein Haus rein und er sieht dann in seinem Wohnzimmer seine Frau Juliane mit Nils auf dem Sofa sitzen, Fernseh gucken. Und das war für ihn eine ganz entscheidende Situation, weil er in dem Moment natürlich begriffen hat, nee, Moment, die Ehe ist gar nicht gerettet, sondern meine Frau hat sich entschieden, und zwar nicht für mich, sondern für den anderen.
Du schilderst hier einen Moment ganz detailliert. Woher weißt du das so genau?
Ja, also das Besondere ist, dass wir in diesem Fall tatsächlich sehr, sehr viele Details kennen. Zum einen aus den Ermittlungsakten, durch Zeugenaussagen, durch Aussagen, die Florian G. vor Gericht selber getroffen hat. Wir kennen hunderte WhatsApp-Chats zwischen allen Beteiligten in diesem Fall. Und das ist natürlich sehr besonders, dass wir so einfach ein Bild rekonstruieren konnten.
Wie geht's dann weiter an dem Abend, an dem Florian G. seine Frau zusammen mit Nils auf dem Sofa antrifft?
Also er steht im Prinzip im Türeingang zu seinem Wohnzimmer und er macht dann einige Schritte an die Seite und geht in seinen Sportraum. Da stehen große Sportgeräte, Hanteln, da trainiert er. In diesem Sportraum steht allerdings auch sein Waffenschrank, wo all seine Waffen gelagert sind. Und Nils und Juliane, die sehen das also, dass er in diesem Raum mit seinem Waffenschrank steht.
Und da bin ich nur noch hinterher und habe zu ihm gesagt, machst du diesen Schrank auf, haben wir ein Problem. Und daraufhin ist er dann nach oben gegangen in sein Zimmer und hat nur gesagt, Nils hat 2 Sekunden das Haus zu verlassen, ansonsten passiert was.
Nils geht dann und damit ist es an diesem Abend auch erstmal geklärt. Florian allerdings, für den ist es natürlich überhaupt noch nicht erledigt, fährt dann 2 Tage später zu Nils nach Hause und drückt ihm ein Hausverbot in die Hand und sagt dann sowas, wenn du nochmal zu mir nach Hause kommst, dann haben wir ein Problem.
In diesen Situationen, wie nehmen Nils und Juliane den Bundeswehrsoldaten Florian da wahr? Fühlen die sich durch ihn richtig bedroht?
Also diese beiden Situationen, die Situation zu Hause bei Juliane vor dem Waffenschrank und auch die Situation bei Nils zu Hause mit dem Hausverbot, die haben bei ihm offenbar Angst ausgelöst, bei Nils. Also Nils hat sich daraufhin von Florian bedroht gefühlt, weil Florian für ihn natürlich nicht irgendein Mann ist, sondern ihm schon bewusst war, das ist ein Soldat, der weiß, wie man Gewalt anwenden kann, der hat Waffen zu Hause und aufgrund dieser Gemengelage entscheidet er sich dann zu, Florian anzuzeigen. Und Juliane begleitet ihn dabei und sagt dann als Zeugin aus. Und bei der Polizeiinspektion Rothenburg wird das Ganze auch erstmal ziemlich ernst genommen. Also der Beamte nimmt die Anzeige auf und er nimmt das Ganze auch so ernst, dass noch am gleichen Tag, noch am gleichen Abend eine Gefährderansprache angeordnet wird. Also 2 Beamte sollen bei Florian vorbeifahren und bei ihm eine Gefährderansprache durchführen.
Also man hat vielleicht noch gar nichts gemacht, keine Straftat begangen, aber es geht darum, diesen potenziellen Gefährder klarzumachen, man hat ihn im Auge quasi, ne?
Genau, also die Polizei will Florian G. in diesem Moment klar machen, dass sie ihm eine Straftat zutrauen. Und die beiden Beamten, die stehen dann also bei ihm in seinem Arbeitszimmer und sie machen ihm dann ganz sachlich klar, dass gegen ihn eine Anzeige vorliegt und was ihm vorgeworfen wird, das sagen sie ihm und sie vermitteln ihm dann, unternehmen Sie nichts, machen Sie nichts weiteres bis hierhin und nicht weiter. Und wie das Ganze abgelaufen ist, das wissen wir so genau aus den Ermittlungsakten, das wissen wir aus Zeugenaussagen von den beiden Beamten, die diese Gefährderansprache durchgeführt haben und das wissen wir auch durch ihre Aussagen später vor Gericht. Und die beiden haben dann gesagt, dass bei dieser Gefährderansprache, da sei Florian ganz sachlich gewesen, ziemlich zurückhaltend, verständnisvoll und er hat den beiden Beamten dann ganz ruhig und deutlich zu verstehen gegeben, dass von ihm keine Gefahr ausgeht. Also Florian G. hat dann sowas gesagt, ja, für mich ist das Ganze jetzt hier auch erledigt und ich werde nichts weiteres unternehmen. Mhm. Und damit war für die beiden Polizeibeamten das dann auch erledigt. Also in dieser Zeit der Trennung gibt es noch eine weitere Person, die eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das ist Stefanie, die beste Freundin von Juliane. Und die beiden führen eine unheimlich enge Freundschaft. Die kennen sich seit Kindertagen, sehen sich jeden Tag, schreiben den ganzen Tag. Und anscheinend mochte Florian Stefanie noch nie so richtig. Also er wollte sich nie mit denen treffen, wollte eigentlich auch nie so richtig, dass seine Frau Juliane so eng mit ihr befreundet ist. Genau zu diesem Zeitpunkt, als die beiden Beamten die Gefährderansprache bei Florian durchführen, geht die beste Freundin von Juliane zufällig mit ihrem Hund vor dem Haus spazieren. Florian steht mit dem Polizisten im ersten Stock vor einem Fenster und unten auf der Straße steht Juliane mit ihrer besten Freundin. Und Florian schildert die Situation dann so. Also er hat wohl wahrgenommen, dass diese beiden Frauen dann lauthals gelacht haben. Also diese beiden Frauen haben dann wohl darüber gelacht, dass Florian G. jetzt gerade diese Gefährderansprache bekommt. Sie haben sich wohl darüber gefreut. So hat Florian G. zumindest die Situation wahrgenommen. Also so hat er die Situation gelesen und gedeutet. Und nachdem dann die beiden Polizeibeamten das Haus verlassen haben, hat dann wohl die beste Freundin seiner Frau, Stefanie K., lachend hochgewunken zu Florian an das Fenster. Und das war für Florian G. wohl ein ganz entscheidender Moment, weil er sich in diesem Moment gedacht hat, die beiden, die haben sich gegen mich verschworen. So zumindest hat Florian G. diese Situation später im Gericht geschildert. So hat er sie seiner Verteidigerin gegenüber geschildert und so hat er sie dem Psychologen gegenüber geschildert. Also er hatte in diesem Moment das Gefühl, jetzt werde ich alles verlieren. Die haben die Polizei schon auf meinen Hals gehetzt. Die haben es auf mich abgesehen. Jetzt kann ich alles verlieren.
Was der Täter gedacht und gefühlt hat, das können wir deshalb beschreiben, weil er sich im Laufe des Prozesses eben auch ausführlich dazu geäußert hat. Diese Ängste, die Florian G. da schildert, sind sie denn überhaupt begründet?
Also bei der Bundeswehr, bei seinem Bundeswehrjob hätte das sicherlich erstmal keine Konsequenzen gehabt, weil eine Anzeige, also man kann ja, jeder kann jeden erstmal anzeigen, genau. Ne? Deshalb verliert man noch nicht seinen Job. Für seine Waffen, die er privat hatte, da wäre so eine Anzeige wegen Bedrohung sicherlich schon kritisch gewesen. Aber auch, ob er deshalb jetzt sein Haus verloren hätte, Sorgerecht oder Besuchsrecht für seinen Sohn, das ist unwahrscheinlich erstmal. Aber er hat dann in dem Moment anscheinend allerhand Verlustängste gehabt und es kam dann auch zu einem Streit zwischen den drei Personen, also zwischen Florian, seiner Frau Juliane und ihrer besten Freundin Stefanie. Und in diesem Moment ist Florian dann so wütend geworden, dass er sich selber verletzt hat. Er hat dann seinen Kopf gegen die Hauswand geschlagen. Und das verdeutlicht, glaube ich, ganz gut, wie wütend er war, wie viel Adrenalin er in dem Moment hatte, aber auch wie schlecht er eigentlich mit seinen eigenen Emotionen umgehen konnte. Ja, nur wenige Tage nach dieser Gefährderansprache ist es der 1. März 2024. Florian G. hat die letzten Nächte in seiner Kaserne geschlafen, war also nicht zu Hause. Und mitten in der Nacht beginnt er sich dann vorzubereiten. Also in der Kaserne füllt er seine Magazine mit Munition, er bereitet seine Waffe vor und er zieht sich eine private Kampfmontur an. Also eine Ausrüstung, die ja eigentlich aussieht wie eine, fast wie eine Kampfausrüstung der Bundeswehr, aber es ist eben seine eigene private Ausrüstung. Mhm. Und dann fährt er mit seiner Waffe, seinem halbautomatischen Selbstladegewehr MR-308 von Heckler & Koch, mit dieser Waffe, einer Pistole und rund 200 Schuss Munition macht er sich dann mitten in der Nacht auf den Weg zu seinem ersten Ziel. Er hat sich für diese Nacht, auch wie in einem Bundeswehreinsatz, hat er sich sogenannte Primärziele ausgesucht und Sekundärziele. Seine sogenannten Primärziele, die er unbedingt töten wollte, das waren Nils und das war die beste Freundin seiner Frau, Stefanie. Und dann hat er noch Sekundärziele bestimmt, das waren zum Beispiel die Eltern von Nils. Deren Tod war kein Muss, aber falls sie ihn daran hindern würden, Nils zu töten, dann würde er also auch sie töten. Und gegen 3:20 Uhr ungefähr kommt er denn an dem Haus, in dem Nils mit seinen Eltern und seinem Sohn lebt. Er bricht dann dort ein durch ein Fenster und fängt an, Raum für Raum im Erdgeschoss abzugehen. Und als allererstes trifft er dann dort auf die schlafende Mutter von Nils und er tötet sie mit 2 Schüssen. Mhm. Von diesen Geräuschen ist in der Zwischenzeit dann auch Nils wach geworden. Er kommt die Treppe aus dem 1. Stockwerk runter. Florian sieht ihn und schießt ihn dann an. Und nachdem er ihn dann angeschossen hat, tötet Florian auch Nils. Und er verlässt dann sofort danach wieder das Haus und fährt nur wenige Minuten weiter in fast einen Nachbarort, Brokel, wo Stefanie, die beste Freundin seiner Frau, mit ihrer Tochter wohnt. Auch dort bricht er in das Haus ein durch das Badezimmerfenster. Und Stefanie ist wach geworden von all dem Lärm und fast reflexartig rennt sie von ihrem eigenen Schlafzimmer in das Kinderzimmer ihrer 3-jährigen Tochter. Und sie nimmt dann ihre 3-jährige Tochter Ronja schützend vor sich auf den Arm und sitzt auf dem Bett des Kinderzimmers. Und in dem Moment kommt Florian dann in dieses Kinderzimmer. Er sieht Stefanie und er eröffnet dann sofort das Feuer auf sie. Und auch sie wird dann getötet mit rund 14 Schuss, die sie und ihre Tochter Ronja treffen.
Was passiert danach?
Also für Florian war sein eigener ganz privater Einsatz war aus seiner Sicht erfolgreich. Und er fährt dann an den See, an dem er sich das allererste Mal auch mit seiner Frau getroffen hat. Und eigentlich möchte er sich in diesem Moment umbringen. Also er hatte diese Tat ursprünglich geplant als erweiterten Suizid. Er trinkt dann dort noch einige Bier und er schickt dann an Freunde, Familienmitglieder, Kameraden eigentlich sowas wie ein Bekennerschreiben. Also eine lange, lange Nachricht, in der er eigentlich den Opfern die Schuld an der Tat gibt. Da schreibt er dann sowas wie, ihr habt mich dazu getrieben, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wie kann man das einem Mann antun, der sein halbes Leben gelernt hat, Gewalt anzuwenden? Ihr werdet mit mir untergehen. Mhm. Und dann sitzt er also biertrinkend an diesem See und er merkt aber, ich kann mich nicht erschießen, ich kann mich nicht umbringen. Mhm. Und in dem Moment ruft ihn dann sein bester Freund an, auch ein sehr enger Kamerad, mit dem telefoniert er dann fast 1 Stunde lang und dieser Freund überredet ihn dann, all seine Waffen dort abzulegen und sich zu stellen. Und das tut Florian dann auch. Wir sind jetzt also Woche für Woche da ins Landgericht Verden zum Prozess. Und dort will das Gericht rausfinden, was hat jetzt also bei Florian G. für den Auslöser gesorgt? Was ist verantwortlich? Ist es die Bundeswehrkarriere? Was ist es? Und vor allem vermutet das Gericht, dass die Antwort darauf in seiner Beziehung, in seiner Ehe liegt. Welche Rolle hat eigentlich seine Ehe zu Juliana, die Beziehung, gespielt? Und was dann passiert ist über die nächsten Wochen im Gericht, war wirklich erstaunlich. Denn auf einmal wurden stundenlang wurden WhatsApp-Protokolle verlesen zwischen Florian und Juliana, zwischen Juliana und ihrer besten Freundin. Und auf einmal hat sich im Gericht was verändert. Es haben sogar Angehörige gesagt und auch Beobachter, Freunde aus dem Umfeld von Juliana und Florian, dass sie der Meinung sind, dass eigentlich Juliane hätte mit auf der Anklagebank hätte sitzen müssen. Mhm. Auf einmal gab es fast eine weitere Schuldige, die da im Raum stand. Und das war auf einmal die Frau selber.
Dazu gibt es mehr in der nächsten FKM-Folge. Lea, bis hierhin, vielen Dank dir.
Bis dann, ciao.
Ein Mehrfachmord, von dem Prozessbeobachter sagen, die Tat hätte nicht verhindert werden können. Kann das sein? Was hat den Bundeswehrsoldaten Florian G. dazu bewegt, 4 Menschen zu töten?
Morgen geht's weiter mit diesem Fall. Unser Gast Lea Struckmeier hat mit Hendrik Maaßen für das Politikmagazin Panorama 3 einen ausführlichen Film über den Fall gemacht. Den findet ihr in der ARD Mediathek, den Link dazu in den Shownotes. Autoren dieser Folge sind Stefan Beuting und Niklas Münch. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Christiane Gehäuser-Kamp, Christine Frei, Jan Stahlmann, Konrad Winkler und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Bis morgen dann. Dann hören wir den zweiten Teil dieses Falls.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Das militärische Vorgehen Israels in Gaza.
Die nördliche A10 ist in Richtung Dreieck Havelland zwischen den Dreiecken Barnim und Pankow nach einem Unfall gesperrt. Es staut sich. Bitte denken Sie an eine Rettungsgasse. Vorsicht auf der A24 Berlin Richtung Hamburg zwischen Suckow und Parchim. Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle. Stadtverkehr Berlin, die A114, ist ebenfalls nach einem Unfall zwischen Bucher und Schönerlinder Straße stadtauswärts gesperrt. Auf dem Stadtring stockt es immer mal wieder ab Schmargendorf in Richtung Wedding. Ebenso auf der A115 stadteinwärts in Höhe der Stadtgrenze. Am besten planen Sie ein paar Minuten mehr ein. Und die A113 stadtauswärts wird wieder gesperrt zwischen 21 und 5 Uhr wegen Wartungsarbeiten zwischen Spätstraße und Schönefeld Nord.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. 1,5 Tonnen Sprengstoff hätten Teile der Kölner Innenstadt in Schutt und Asche legen können. Bei Bauarbeiten waren 3 Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. 20.000 Menschen mussten evakuiert werden. Vor wenigen Minuten gab es Entwarnung, die aufwendigste Entschärfungsaktion in Köln seit Ende des Zweiten Weltkrieges war erfolgreich. Bis die Stadt wieder im Normalzustand ist, wird es aber noch dauern.
Geduld war heute gefragt. In der Anlaufstelle für Evakuierte in Deutz kamen die zusammen, die keine Ausweichmöglichkeiten hatten. Und auf der anderen Rheinseite im Brauhaus, gleich neben dem Dom, sammelten sich gestrandete Touristen. 100 Freigetränke gingen aufs Haus. Aber auch ein Konferenzcall war möglich. Christine Schamanskis Büro liegt im Sperrgebiet und die Schule von Sohn Nico auch.
Bei uns sind es auch welche, die haben eigentlich heute Abi gehabt. Und das geht doch jetzt nicht, weil heute ist schulfrei.
Man kann trotzdem konzentriert arbeiten. Also es ist relativ ruhig, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
20.500 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Ab morgens 8 Uhr klingelte das Ordnungsamt an jeder Haustür. Die 3 Bomben wurden am Montag bei Bauarbeiten direkt am Rheinufer im Stadtteil Deutz gefunden. Und es war klar, dass schnell entschärft werden müsse.
Köln wurde stark bombardiert im Zweiten Weltkrieg und es sind viele Kampfmittel im Boden, die nicht detoniert sind. Und deshalb gehen wir bei diesen Einsätzen auch sehr sorgsam vor und deshalb muss auch wirklich jeder seine Wohnung verlassen, auch wenn dort absolute Profis mit der Entschärfung beschäftigt sind.
Evakuiert wurde im Radius von 1000 Metern rund um die Fundstelle auf der ehemaligen Deutzer Werft. Betroffen davon sind Einrichtungen wie Museen, die historische Altstadt mit dem Rathaus, die Lenxess Arena, der Fernsehsender RTL, ein Krankenhaus und 2 Pflegeheime. Dann um 17:45 stoppt der Bahnverkehr, der Kölner Bahnhof gesperrt. Die Entschärfung kann endlich beginnen und nach einer guten Stunde werden die 3 Bomben sicher auf den LKW geladen.
Ja, und kurz nachgefragt bei Michael Heusen in Köln, wie ist die Lage bei Ihnen?
Wir könnten hier auf der Rhein-Promenade